Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen. Jetzt mache ich nicht immer den gleichen Anfang, sondern mit Katrin Jakob.
Und Kim Seidler. Ah, das war schön. Mal was anderes, aber so ganz anders. Wir tasten uns ran, Kim, ne? Vielen Dank für dieses enthusiastische Intro. Ich freue mich natürlich wie immer, dir und euch eine fantastische Frau vorstellen zu können, die dieses Mal von Jael vorgeschlagen wurde auf Instagram. Vielen Dank schon mal dafür. Aber sie war nicht die Einzige, die diese Frau genannt hat. Und ich muss sagen, sie war mir davor so gar nicht bekannt. Also ich weiß nicht, hast du Lieselott Herford schon mal gehört vorher in irgendeinem Zusammenhang?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, also genauso wie du, nein.
Okay, das ist ja immer das Schöne, wenn man denkt so, noch nie gehört, muss ich doch mal gucken. Wir wenden uns einer Frau zu, die Wissenschaftlerin war und Politikerin. Sie ist 2010 gestorben, also jetzt schon eine Weile nicht mehr unter uns. Und genau, wer war Lieselott Herford? Ich will auch immer Lieselotte sagen, aber es sind tatsächlich wie flott hinten nur 2 T. Genau. War eine deutsche Strahlenphysikerin und Politikerin, besonders in der SED aktiv. Also durchaus jemand, über den wir gleich noch ein bisschen kontroverser diskutieren können.
Und ihre Publikation. Ja. Und die erste Frau im Rektorenamt einer deutschen Universität.
Das ist korrekt, weil wir den Osten mit dazu zählen, weil manchmal wird ja die DDR-Geschichte auch gerne so, wenn man von deutscher Geschichte in den letzten Jahrzehnten spricht, unter den Tisch gefallen lassen, wenn das jetzt richtiges Deutsch war. Und wer schätzt du, war in der Bundesrepublik Deutschland die erste oder wann war die erste Frau in der bundesrepublikanischen Geschichte in einem solchen Rektorenamt tätig? Was meinst du?
Eine gute Frage. Definitiv würde ich denken, das war vielleicht so in den 80er, 90er Jahren.
Es war, also ne, du hattest es eben nicht gesagt, die Lieselott Herford war 65 bis 68 Rektorin der TU Dresden. Mhm. Und es war tatsächlich 1966, dass eine westdeutsche Frau, nämlich an der Universität in Heidelberg, wer das war, erzähle ich gleich, dann ihr folgte. Also durchaus ein Jahr später. Was meinst du, wie lange hat das in Österreich gedauert, bis es soweit war?
Österreich.
Nichts gegen unser Nachbarland, aber die sind so ein bisschen langsamer, was Frauen an der Spitze einer Universität angeht. Ich sag's jetzt gleich mal.
Ja, bitte.
Es war, glaube ich, 2006 oder 2007. Also es hat eine ganze Weile länger gedauert. Das hat mich auch ein bisschen
40 Jahre kopiert. Später. Mhm. Wahnsinn. Oha, genau. Aber wollen wir nochmal, genau, also ich freue mich total. Wir sind stets bemüht bei der Recherche. Immer genau. Der Hinweis natürlich, dass wir euch bitten, die Frau, die wir euch jetzt sichtbar machen, nochmal nachzurecherchieren, wenn ihr Interesse habt. Wer ist Lieselotte Herford und wann ist sie geboren?
Genau, Lieselott, da ist es wieder, das E bei dir gerade, ist geboren am 13. September 1916 in Altenburg. Das ist eine wunderschöne kleine Stadt im Freistaat Thüringen. Übrigens die Stadt, in der 1810 das Skatspiel erfunden wurde, das wusste ich auch nicht, ganz lustig, kleine Randbemerkung. Sie ist hineingeboren in ein, wie es heißt, musisch-literarisches Elternhaus. Besonders interessant deswegen zu erwähnen, weil sie später in eine etwas andere Richtung ging, nämlich sich ja den Naturwissenschaften zuwendete. Ihr Vater war Bankdirektor, Wirtschaftsberater und tatsächlich auch Schriftsteller und Verleger, ist nämlich Walter Herford. Die Familie zieht relativ bald nach Liselotts Geburt nach Berlin. Dort ging sie dann auch zur Schule. 1936 hat sie dann, ich springe jetzt etwas weiter, in Berlin-Schöneberg das Abitur am Rückert-Oberlyzeum abgeschlossen. Hat dann ein Studium an der Technischen Hochschule, so hieß die damals noch, in Berlin-Charlottenburg. Das war dann die spätere TU Berlin geworden, hat sich dort für Physik und Mathematik eingeschrieben. Und es war tatsächlich ganz witzig, die Biografie von Marie Curie, die sie gelesen hat, die sie dazu inspirierte, sich den Naturwissenschaften zuzuwenden. Mhm. Also das war für sie so faszinierend, dass sie sagte, ich möchte das machen, was die Marie macht, wobei die ja eher Chemikerin war. Und bei Liselotte war es dann die Physik, die sie besonders interessierte. Physik auch nach wie vor natürlich ein Fach, was heißt natürlich, es ist leider so, dass sich eher auch im Studium dann da, wo sich eher Männer für begeistern und engagieren. Wir haben ja auch schon durchaus mal so über Erziehung, Kinder, Mädchen, Jungen gesprochen. Wie war es denn bei dir so, Kim? Wie hast du Physik gemocht oder war das eher ein Fach, wo du sagtest, oh, das schon wieder und ich kann das nicht und ich bin zu blöd dazu? Wie war das bei dir?
Ich hatte am Anfang eine ganz, ganz tolle Physiklehrerin. Mir hat Physik unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe eine 2+ gehabt und dann gab es einen Lehrerwechsel. Oh, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, wann, 9., 10. Klasse. Ja. Und dann kam Herr Ruth. Schöne Grüße an Herr Ruth. Herr Ruth hat meine erste 6 verursacht. Der kam nämlich rein und meinte, boah, 15 Mädchen, 3 Jungs. Was sollen denn hier so viele Mädels? Die gehören auch alle hinter den Herd.
Oh, das ist schön. Wunderbar.
Genau. Und dann dann habe ich so innerlich den Fuckfinger gezeigt, anstatt mich motiviert.
Piep.
anstatt motiviert zu sein und ihm zu zeigen, das ist mir egal oder so, ich habe mich total demotivieren lassen dadurch. Und dann bin ich runtergerauscht auf eine 4. Und das ist echt, also meine Eltern meinten, wie geht das denn? Das war doch so eines deiner Lieblingsfächer.
Ja.
Aber ich war leider unglücklicherweise dann sehr demotiviert durch dieses Verhalten des Lehrers.
Beweist ja leider auch so ein bisschen, dass es sehr, sehr stark logischerweise, und das wissen wir alle irgendwie, ne, weil wir alle vielleicht schon mal diese Erfahrung gemacht haben, dass es am Lehrer oder der Lehrerin liegt, die einen befähigen und dann sagen, Mensch, du kannst das. Bei mir, ich habe genau Beispiel andersrum. Ich hatte einen Biologielehrer, der hat, da habe ich über Genetik die erste Klausur geschrieben und ich war eigentlich immer eine sehr gute Schülerin und da hatte ich dann eine 4-, was für mich so eine kleine Katastrophe war. Und er hat sich dann, alle verließen nach der Übergabe der Klausur den Raum und er sagt dann, Katrin, kommst du mal bitte? Und meint dann so, was war denn da los? Was ist denn passiert? So, du hast im Unterricht so gut mitgemacht. Und hat mich dann irgendwie motiviert, noch mal ein bisschen genauer an bestimmten Stellen nachzulesen. Und dann hatte ich in der nächsten Klausur wieder eine 2+. Also was auch dafür steht, ne, so bestärkt werden, Selbstwirksamkeit, du kannst das, du schaffst das und dann geht das schon. Insofern, ja, zurück zu Liselotte. Sie hat 1938, also das Studium fing an 36, 38 hat sie als Hilfsassistentin, war sie an derselben Uni tätig und hat das Studium 1940 erfolgreich mit dem akademischen Grad eines Diplom-Ingenieurs abgeschlossen. Mhm. Und ihre Diplomarbeit hat sie bei einem sehr berühmten Mann geschrieben, nämlich Hans Geiger. Geiger kennt man vielleicht vom Geigerzähler. Und der hat auch das Interesse für Radioaktivität bei ihr geweckt. Also sie ist dann so voll auf diese Strahlenphysik gegangen. Und was ich bei ihr ganz interessant fand, nochmal kurz zurückblicken, ne, wir befinden uns Ende der 30er Jahre und schon mit in die Kriegszeit hinein. Ne? 1940 hat sie die Diplomarbeit geschrieben, da hat der Krieg gerade begonnen. Sie hat ihre Schulbildung in der Weimarer Republik begonnen, sozusagen. Dann die aufkommende Zeit der Nationalsozialisten, auch während der Schulzeit erlebt und während des Studiums. Und zum Abschluss des Studiums fängt der Krieg an. Das prägt natürlich auch jemanden. Und wenn man dann weiter guckt, ne, sie wird dann in die DDR, wird in der DDR dann wirken vorwiegend. Und dann erlebt sie einen Teil der Bundesrepublik, das schon mal vorweggenommen. Also eine Frau, die verschiedene Systeme erlebt hat und da sich gut auch angepasst hat, immer im Sinne der Wissenschaft. Und kleines Plädoyer schon mal vorab für diese Frau, die mich sehr beeindruckt hat. Mhm. Wir sind im Krieg, ne? Und da ist es natürlich auch so, dass es bestimmte Spots gibt, die von den Alliierten gerne beschossen werden und zerstört werden. Und dazu gehören eben leider auch Institute der Universitäten, an denen sie dann arbeitet. Und in der Folge muss sie viel hin und her hopsen. Ne? Sie ist dann mal da tätig und an dem Institut und so weiter. Sie hat zum Beispiel 43 als Assistentin unter anderem am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin und an der Universität Leipzig gearbeitet. Und was ich auch ganz interessant war, ihre Mutter war immer dabei. Also sie hat sozusagen eine sehr enge Bindung auch zu ihrer Mutter gehabt, und ihre Familie hat sie sehr lange begleitet, weit in das Erwachsenenalter hinein. Sie hat im Krieg ihren Verlobten verloren und das hat ihr so das Herz gebrochen, wie es heißt, dass sie auch fortan immer ehelos blieb. Ich weiß nicht, ob beziehungslos, das haben die Quellen jetzt nicht offengelegt, aber sie hatte keine Kinder, sie hat auch nie geheiratet. Dieser Mann scheint ihr sehr, sehr ans Herz gewachsen zu sein. Sie hat dann sozusagen ihr Leben der Wissenschaft gewidmet und auch dem Nachwuchs. Also sie hat da sehr stark, das waren sozusagen dann ihre Familie und ihre Kinder, ne, wenn man es jetzt mal übertrieben betrachtet. Aber sie hat sich da auch sehr, vor allem für die Förderung von Frauen im Bereich der Naturwissenschaften, hat sie sich eingesetzt.
Genau, sie ist ja diplomierte Physikerin, ne? Also 1940 hat sie ihren Abschluss gemacht als Diplomphysikerin und
ja,
dann
bei Herrn Geiger, genau, das hatte ich gesagt.
Genau, und dann hat sie ja ihre Promotion angestrebt. Da hat sie jetzt ein paar Jährchen gebraucht. Das war aber bei Hartmut Kallmann am Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie oder Chemie und Elektrochemie in Berlin-Dahlem.
Genau. Also ich hatte ja gesagt, sie ist vorher so ein bisschen hin und her gehüpft. Ne? Sie war erstmal nach dem Krieg, ganz kurz noch ein kleines bisschen zurück, als Physikerin im Oberspreewerk in Berlin-Oberschöneweide. Das ist im Osten der Stadt. Dann war sie von 47 bis 48 als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig in Berlin-Dahlem. Und das bei Werner Heisenberg. Und ich glaube, das prägt auch nochmal. Werner Heisenberg ist der Nobelpreisträger in Physik. Und den Preis hat er 32 bekommen für die Begründung der Quantenmechanik. Das ist sozusagen einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, wenn man unter dem oder mit dem arbeiten darf, dann prägt das einen schon sehr. Und der scheint auch sie scheint zu denen gehört zu haben, die sie so protegiert haben. Ne? Und also sie hat da so richtig, und der hat auch an einem Uranprojekt war der beteiligt, das dem Bau einer deutschen Atombombe dienen sollte, was dann es aber nicht dazu kam. Bei dem hat sie unter anderem gelernt. Und dann kam es zur Promotion, wie du gerade gesagt hast. Und sie ist so fit. Also sie hat wirklich, ist da in der Karriereleiter, das war sozusagen als Privatleben jetzt durch den Tod ihres Verlobten nicht mehr existierte. Diese Energie hat sie jetzt in ihre Karriere gesteckt und ist da immer und sehr konsequent stetig weiter nach oben in der Karriereleiter gestiegen. Und in der Strahlenphysikforschung nimmt sie von dann an eine führende Rolle ein.
Also
sie
in der DDR, ne? Ich will das nur noch mal klarstellen.
Genau. Ja, das ist ganz interessant, dass du das nochmal erwähnst, weil sie wohnt in West-Berlin erst. Mhm. Also ihre gesamte Familie wohnt in West-Berlin und sie arbeitet in Ost-Berlin. Und die Währungsreform war schon 48 in Kraft getreten. Das heißt, es gab Ostmark und sie wurde entsprechend auch in Ostmark bezahlt. Und dann stellte sie fest, dieses Geld reicht natürlich hinten und vorne nicht und hat dann beschlossen, in den Osten zu ziehen, also ist dann nach Ost-Berlin und hat das im Nachhinein als die beste Entscheidung ihres Lebens bezeichnet, weil diese Frau im Osten des Landes die Karriere ihres Lebens gemacht hat, ne, so in Anführungsstrichen. Und man die Biografin hat auch in einem Interview gesagt, sie weiß nicht, aber sie schätzt einfach mal, dass dieser Werdegang in Westdeutschland so nicht möglich gewesen wäre. Und vielleicht ist das die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen.
Genau, wir erinnern ja auch noch die Frauenquote, unsere Podcast-Folge, wo wir auch ganz kurz einmal über die DDR gesprochen haben. Und da gab es ja 90%, wie sagt man, Frauenanteil oder 90% der Frauen durften arbeiten oder auch mussten arbeiten aus Wirtschaftsgründen und war ja weltweit, war die DDR Pionier in Sachen Gleichberechtigung, wobei die Gleichberechtigung im Haushalt natürlich nicht vorherrschte. Ne? Also eine Frau hatte dann 40 Stunden zu arbeiten und dann noch nach dem Motto 50 Stunden on top für Genossenschaftsarbeit oder Organisationsarbeit, Haushalt und Kindererziehung. Also ein bisschen die Superwoman.
Ja, das stimmt schon, wobei man ja sagen muss, dass wirklich ein Jahr später dann auch in Westdeutschland eine Frau Professorin, Dekanin einer Universität wurde, also durchaus auch in Westdeutschland diese Karrieren möglich gewesen sind zu dieser Zeit schon. Aber wenn wir uns gleich nochmal, und wir haben so einen kleinen Einschub noch, wie die Zahlen im Moment Frauen in der Wissenschaft in Deutschland aussehen, da können wir uns nur die Haare raufen, so das schon mal vorweggenommen, auch wenn das in den 60er Jahren schon solche Vorreiterinnen gab.
Und in den 60er, 70er Jahren galt ja das Role Model Hausfrau, ne? In der BRD, also in der Geteilten war die DDR dann doch sehr fortschrittlich, was die Teilhabe, berufliche Teilhabe der Frauen angeht, im Vergleich zur BRD.
Absolut.
Und das sind dann eher so Speerspitzen, von denen du jetzt berichtest, dass die Karrieren möglich waren, aber die Karrieren waren natürlich nicht für jede Frau möglich, sondern die Frau war sehr stark abhängig vom Mann, also entweder vom Vater, wenn sie nicht verheiratet war, und wenn sie verheiratet war, vom Ehemann, der ihr erlaubt hat, arbeiten zu gehen. Und ein Konto durfte die Frau ja auch nicht einrichten. Also da war die DDR im Vergleich zur BRD deutlich fortschrittlicher.
Für all die da draußen, die in Berlin wohnen, ich kann, wenn die Museen wieder aufhaben, euch nur empfehlen, mal ins DDR-Museum zu gehen. Da gibt es auch eine Sektion dazu Gleichberechtigung, Männer, Frauen, wie sehr auch die Frauen schon mit gefragt waren, was den Aufbau dieses Staates angeht. Ne? Bitte mitarbeiten, und die Kinder werden in die Pflege gegeben, also in die Obhut von Professionellen, sage ich jetzt mal. Also Aufruf daran, sich auch ein bisschen noch mit der DDR-Geschichte zu beschäftigen. Ganz tolle Ausstellung, DDR-Museum in Berlin. So. Wir sind im Jahr 53. Da ist Liselott gerade an der Karl-Marx-Universität in Leipzig tätig. Übrigens wieder interessant, ihre Familie zieht dann mit nach Leipzig. Dort liefert sie das ist schon eine Frau, die ist stetig nach oben gekommen und hat auch echt einen Namen. Ne? Also wenn der Name Liselott Herfurth fällt in der DDR, dann weiß man schon, das ist die an der Fluoreszenzanwendung in der Medizin mitforscht und da wirklich auch, was Radioaktivitätsforschung angeht, da ganz weit vorn ist. Im Übrigen, es ist auch ganz interessant, man hat damals schon erkannt, dass die Strahlenforschung bzw. Kernenergie ein wichtiger Bestandteil ist für die Energie eines Landes, ne? Also Reaktoren aufbauen und so weiter. Und deswegen war sie natürlich besonders interessant, weil sie auch mit daran geforscht hat. Man hat damals in der DDR 20 Reaktoren eröffnen wollen, um sozusagen auch in Energie für das Land zu kreieren. Was meinst du, wie viele davon sind dann tatsächlich gebaut worden?
Oh, das weiß ich nicht.
2.
Okay.
Also immerhin 20 sollten es werden, 2 sind es dann tatsächlich geworden, aber das auch nur am Rande so. Du wolltest gerade noch was sagen.
Ich wollte auch sagen, dass sie, und das ist ja auch dann wieder ein Vorteil neben ganz vielen Nachteilen der DDR, es war ja eine Verpflichtung, dass du in Organisationen mittätig bist. Ne? Und sie war Volkskammerabgeordnete und Mitglied des Staatsrates und war bestens vernetzt, also Networking vom Feinsten hatte sie drauf.
Da komme ich gleich noch zu. Genau, der Staatsrat ist die kollektive Regierung und die Volkskammer ist das Parlament der DDR. Also sie ist, nachdem sie sozusagen nicht mehr weiterkam auf der Karriereleiter, ne? Wir sind ja jetzt noch in den 50ern und das kam ja dann erst in den 60ern, hat sie dann gedacht, so, ich gehe jetzt mal in die Politik. Aber nochmal ganz kurz zurück zur in die 50er Jahre. Sie baut an der Karl-Marx-Universität in Leipzig das Institut für angewandte Radioaktivität mit auf, ist also da voll im Gange, was sozusagen den Aufbau ihrer Karriere angeht. Sie war im Übrigen die dritte Frau, die sich in der DDR und die siebte, die sich in Deutschland seit der Weimarer Republik in dem traditionell von Männern dominierten Fach Physik habilitierte. Das ist echt nicht viel, ne? Wenn man da mal so guckt, da sind ja schon, ich meine, die Weimarer Republik war ja auch, was die Frauenbewegung angeht, da doch durchaus einigermaßen fortschrittlich. Und dass das erst die dritte Frau in Physik war, das ist auch schon mal eine Aussage so, ne? Nach ihrer Habilitation erhielt sie eine Dozentenstelle für Strahlenphysik eben in Leipzig, war dort dann wissenschaftliche Mitarbeiterin für eine ganze Weile, ist dann als Professorin, hat sie einen Lehrauftrag bekommen für angewandte Radioaktivität an der Technischen Hochschule in Leuna-Merseburg. Das war von 57 bis 60, ja. Genau. Und da hieß es schon, also da hat sie sich dann insbesondere auch sehr um den Nachwuchs gekümmert, vor allem eben um den weiblichen Nachwuchs, weil sie fand, Physik ist auch durchaus ein Fach für Mädchen. 1960 erhielt sie dann einen Ruf an die Technische Hochschule in Dresden, wo sie eben auch als Professorin tätig war und hat dort als Professorin für angewandte radioaktive Isotope gelehrt. Sie wurde Direktorin des Instituts für Anwendung radioaktiver Isotope an der Fakultät für Mathematik. Und jetzt eine ganz kurzer Exkurs in die Physik, ne? Also Isotope, was ist das denn? Mhm. Das sind Atomarten, deren Atomkerne gleich viele Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen enthalten. Aber zurück zu Lieselott. Also,
ich will auch ganz kurz nochmal sagen, dass 1955 ja der Wissenschaftliche Rat für die friedliche Anwendung der Atomenergie gegründet wurde. Ne?
Ah,
und
ja, gut.
Den Ministerrat der DDR. Und Herford war Mitglied der Kommission für Nachwuchs- und Ausbildungsfragen.
Genau.
Genau, also das ist ja parallel. Jetzt sind wir, glaube ich, schon 1960 irgendwie, ne?
So, ja, also genau.
5 Jahre davor, eigentlich zu der Zeit, wo sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für angewandte Radioaktivität in Leipzig war, wurde es gegründet und das ist, ja genau, 1955 gewesen.
Sinn und Zweck des Ganzen war natürlich besonders die Energieversorgung und jetzt weniger daraus eine Atombombe zu bauen. Wobei, ne, wir wissen alle nicht, was da im Hintergrund so gemauschelt wurde. Insofern, also sie hat da schon sehr ihre Fühler ausgestreckt. Wir sind in einem System, in dem es schon sehr förderlich sein kann, auch wenn man als Wissenschaftlerin tätig ist, wenn man in der Partei ist und gut vernetzt. Inwieweit sie das jetzt so richtig gelebt hat, da kann man nur drauf schließen, weil sie hat damals oder ne, in der Biografie heißt es, das war ihre beste Entscheidung, damals nach Ost-Berlin zu ziehen, was schon sagt, dass sie dem System der DDR da durchaus zugeneigt war. Ne?
Also man darf auch nicht vergessen, sie ist dann ja von 63 bis 81 für 4 Wahlperioden Volkskammerabgeordnete in der Fraktion des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes geworden. Und dann, also es ist ja einfach nur Karriere steil ohne Ende. Ne? Das ist
ja
direkt im Anschluss, nachdem sie Professorin und parallel Direktorin des Instituts für Anwendung radioaktiver Isotope an der Fakultät für Mathematik geworden ist.
Ja.
Also die wusste ihr Netzwerk vernünftig oder gut zu nutzen. Vernünftig ist jetzt auch wieder eine Interpretation meinerseits. Aber sie hat auf jeden Fall ihr Netzwerk hervorragend genutzt.
Absolut. Und ihre große Liebe war tatsächlich die Wissenschaft. Ne? Sie hat da wirklich alles reingesteckt. Und dann kam die Politik und du hast es ganz richtig gesagt, sie war schon so lange in der Politik tätig, dass man dann auch nicht mehr sprechen kann von, ich nutze das mal hier so ein bisschen, um meine wissenschaftliche Karriere voranzutreiben, sondern das war ja auch durchaus gelebt. Ne? Also das kann man sich sonst nicht anders vorstellen. Ne? Sie war ordentliche Professorin für Experimentalphysik, nachdem sie von der Technischen Universität Dresden weggegangen ist als Rektorin. Also sie war da tatsächlich nur 3 Jahre tätig. Wir können nur spekulieren, dass es ihr vielleicht doch zu viel Administration war und zu wenig Wissenschaft, ne? So als Rektorin einer Universität ist man sehr, sehr viel mit administrativen Dingen beschäftigt und sie wollte vielleicht dann doch einfach mehr mit der Materie zu tun haben und wieder in die Lehre gehen. Und sie ist dann 69 bis 77 eben an der TU weitergeblieben, hat dort gelehrt für Radioaktivität und Dosimetrie. Dosimeter sind diese Messgeräte zur Strahlenmessung.
Experimentalphysik, ne? Ordentliche Professorin für Experimentalphysik.
Genau.
Beziehungsweise
Radioaktivität.
Genau. Ja. Was diese Verwebung oder ja, dieses Miteinander in ihrer Amtsperiode und der Hochschule angeht, ist, dass sie nämlich in der Amtsperiode für die Umsetzung der umstrittenen dritten Hochschulreform gesorgt hat.
Diese Hochschulreform war einerseits total fortschrittlich, was das Voranbringen von Forschung und Ausbildung angeht. Das ist sozusagen auch eine stärkere Verbindung der Hochschulen mit der Wirtschaft gewährleisten soll, aber die Parteiführung dadurch die Universitäten und ihre klassischen Institutionen, so wie Universitäten seit jeher aufgebaut waren, eben mit dieser Institutsstruktur total ihren Einfluss verloren haben und dass die SED-Führung und auch damit der Staat immer mehr sozusagen den Fuß in die Tür der Universitäten erhielten. Und das ist natürlich etwas, was eigentlich diese Hoheit und Wissenschaftshoheit von Universitäten erstmal total beschneidet, so. Also, es ist durchaus kontrovers diskutiert worden, diese dritte Hochschulreform. Bei der ersten Hochschulreform ging es übrigens um Entnazifizierung und bei der zweiten um auch Inhalte, Sozialismus, sozialistische Inhalte in die Uni zu bringen. Und bei der dritten, die stand immer so ein bisschen um dieses ja, Zwiegespaltene zwischen einerseits ganz gut, weil das wirklich auch die Wissenschaft so an sich weit nach vorne bringt, aber eben diese Strukturen von Universitäten total auseinandergenommen hat. So. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu Frauen insgesamt in der Wissenschaft.
Zum
aktuellen Stand, genau. Ich hatte vorhin gesagt, dass es schockierenderweise 2007 erst dazu kam, dass in Österreich eine Frau Dekanin wurde. Da könnte man jetzt meinen, Halleluja. Also das ist ja wirklich sehr lange gedauert. Wenn man sich aber mal so die allgemeinen Zahlen anschaut von Frauen in der Wissenschaft an deutschen Hochschulen, dann ist das jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig ja etwas, wo man mit stolz geschwellter Brust da stehen kann und sagen kann so, hey, aber wir in Deutschland, wir haben es hier richtig auf Zack. Die Deutsche Hochschulrektorenkonferenz hat 2006 beschlossen, wir wollen jetzt Frauen fördern und den Anteil von Frauen auf allen Ebenen des Wissenschaftssystems sozusagen voranbringen. Mhm. Das ist auch ein bisschen passiert. Also dieser Frauenanteil ist gestiegen, aber in Leitungs- und Führungspositionen ja nach wie vor total unterrepräsentiert. Zum Beispiel zum Vergleich. 2006 waren es 13,6% der Professuren waren mit Frauen besetzt. Und in 2017 waren es 23,4. Das heißt, es ist um 10% angestiegen. Dies entspricht nicht mal einem Anstieg von 1 Prozentpunkt pro Jahr. Also das ist, wie es dort heißt in dem Pamphlet, es erweist sich als zunehmend schwierig, den gestiegenen Anteil zu halten, geschweige denn weiter auszubauen. Zudem ist auffällig, dass der Anteil der Frauen an den höher besoldeten C4, W3 Professuren 2016 immer noch unter 20% lag. Bei C3, W2 sowie bei C2 Professuren, also sozusagen immer weiter nach oben in der Leiter, lag es bei 24%, beziehungsweise runter in der Leiter, sorry, und bei Juniorprofessuren bei über 40%. Das ist okay, aber der Anteil der Professuren auf befristeten Positionen und in Teilzeit ist nach wie vor signifikant höher als bei den männlichen Vertretern. Und was jetzt die besonders sichtbaren und einflussreichen Positionen in Wissenschaftssystemen angeht, ist die Situation logischerweise und nicht überraschend viel dramatischer. An der Spitze der 10 in der Allianz vertretenen Wissenschaftsorganisationen waren und sind Frauen nur in Einzelfällen präsent. Mhm. Und innerhalb der Hochschulen stellen Frauen derzeit 1/4 der Hochschulleitung. Nur 19% der Dekane werden von Frauen geleitet. Mhm. Also wir sind etwas über 80 Universitäten in Deutschland. Dazu gehören jetzt nicht die künstlerischen Hochschulen. Und davon sind nicht mal 20% Frauen.
Was ist das für eine Quelle, die du gerade nennst?
Die Seite der Hochschulrektorenkonferenz. Das ist eine Quelle von 2017 tatsächlich. Aber ich habe noch eine gefunden, in der die Prozentzahl gleich geblieben ist. Also das war 2019 die Quelle, die ich hatte.
Okay.
Der Anteil der Frauen an der Spitze von Fakultäten und Fachbereichen liegt bei 10% und als Vorstandsvorsitzende fungieren lediglich 2 Frauen in den 36 Universitätsmedizinen, heißt es auf der Seite. Mhm. Die unterproportionale Beteiligung von Frauen gefährdet wichtige gesellschaftliche und wissenschaftspolitische Ziele. Sie bedeutet, dass wichtiges kreatives Potenzial ungeachtet bleibt und das höhere Innovationspotenzial sowie die höhere Produktivität von diversen und damit geschlechtsverteilten Arbeitsgruppen nicht genutzt werden. So, dass an dieser Stelle nochmal ein Augenmerk auf die Wissenschaft gelegt werden. Ich weiß, wir haben uns, als wir die Folge gemacht haben zu Eva Illouz, auch haben wir Meldungen bekommen von euch da draußen, dass es nach wie vor echt eine große Ausnahme ist, dass Wissenschaftlerinnen sich derart hervortun. Und auch als wir die Silvesterfolge gemacht haben, kam es wieder zur Sprache, dass es wenige Frauen auch gibt, die dann zu Wort kommen, auch in Medien, dass immer mal wieder gerne der Wissenschaftler lieber für ein Interview eingeladen wird. Und ja, auch hier der Aufruf an die Medien vielleicht, da die Diversität durchaus zu fördern.
Ja. So. Genau, also das fand ich jetzt nochmal einen ganz guten Vergleich in die heutige Zeit, um dann wieder zurückzukommen auf Liselotte Herford. Die wurde ja 1977 ist sie in den Ruhestand gegangen und 2010 ist sie dann im hohen Alter von 94 Jahren in Dresden gestorben, ne?
Genau, das war bis zum Schluss, war das jemand, die hat da wirklich dieser Liebe sich hingegeben und alles dafür getan, aber ne, wir sind jetzt doch dann über die Politik so ein bisschen kurz drüber hinweggegangen. Du hattest es im Grunde ja auch schon gesagt. Also sie war im Parlament, sie war im Staatsrat und hat sich da vor allem um bildungs- und wissenschaftspolitische Themen gekümmert. Sie hat dafür gesorgt, dass die dritte Hochschulreform durchgesetzt wurde.
Hat ihr Leben der Wissenschaft gewidmet.
Absolut.
Und war eine absolute, was du ja meintest, mit die Liebe, das war die Liebe zur Wissenschaft, der Leidenschaft zu forschen, aber auch zu lehren und auch Nachwuchs zu fördern. Eine sehr, sehr coole Frau. Vielen, vielen Dank für die Einreichung.
Ja, genau. Wir hatten Jael gedankt, dass sie das gemacht hat und auch allen anderen, die sie vorgeschlagen hatte. Genau. Ihr könnt gerne nochmal auf ihrer Seite, gibt es diverse Auszeichnungen auch, ne, wo den Nationalpreis der DDR für Wissenschaft und Technik. Sie geht leider so ein bisschen unter hinter ihrer westdeutschen Konkurrentin Margot Becke-Göring übrigens. Ich hatte vorhin den Namen nicht genannt. Die war eine Chemikerin und erste Rektorin an der Ruprechts-Karl-Universität in Heidelberg. Es lohnt sich wirklich, sich mit Liselotte Herford nochmal zu beschäftigen, insbesondere auch, was diese Wanderung durch die unterschiedlichen Systeme angeht, ne? Und durchaus jemand, die Aufmerksamkeit verdient. Und die Waltraud Voss, ihre Biografin, wurde dann gefragt, was finden Sie an Liselotte Herford so toll? Und dann sagte sie einfach diese Durchsetzungskraft, diese Klarheit, dieses sich auch durchsetzen in dieser Männerdomäne und da zu einer solchen Bekanntheit zu kommen, immer weiter zu machen, weiter. Das hat sie wahnsinnig beeindruckt und dem kann ich nur beipflichten.
Ja.
Das hat mich auch sehr beeindruckt.
Mich auch. Vielen Dank fürs Vorstellen, Katrin. Das hat
sehr
Spaß gemacht und war sehr aufschlussreich. Ja, ich werde dir nächste Woche die Jeanne d'Arc vorstellen. Und freue mich schon.
Das ist aber auch ein Brett. Du bist immer bei diesen historischen Figuren, bist du echt immer sehr mutig. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf nächste Woche und danke auch dir fürs Zuhören und euch da draußen und bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.